Geistreicher Austausch zum Thema Persönlichkeits- und Unternehmensentwicklung.
Hallo liebe Podcast-Gemeinde draußen an den Empfangsgeräten. Ute und ich sitzen wieder im Schloss bei bestem Herbstwetter und haben uns gedacht, nach einer etwas längeren Sommerpause nehmen wir einfach mal die nächste Folge unseres allseits beliebten Podcastes Schlossgeflüster auf. Und dazu haben wir uns heute ein ganz besonderes Thema ausgesucht, nämlich Ute?
Nämlich das Thema die Macht der Gedanken im Rahmen von Achtsamkeit und Resilienz.
Uns kam der Gedanke tatsächlich, wir hatten vorletzte Woche, glaube ich, das große Vergnügen, Eckhart Tolle mal live zu erleben in Essen. Das war ein wirklich wunderbares Erlebnis. Ich weiß nicht, wir wissen nicht, ob ihr Eckhart Tolle kennt, der das Buch Jetzt die Kraft der Gegenwart geschrieben hat und auch wirklich ein großer spiritueller Lehrer ist. Ein wunderbarer Abend, oder?
Sehr, sehr schön. Und so entspannt, so unaufgeregt. Eigentlich war es ja unaufgeregt. So
also der sitzt da einfach auf der Bühne. Wie viele Menschen waren da? 3.500 Leute in der Grugerhalle in Essen. Also wirklich ein tolles Erlebnis und er sitzt alleine auf der Bühne und hält den Vortrag auf Deutsch. Das fand ich auch sehr beachtlich. Er ist ja seit Jahren nicht mehr in Deutschland, ist ja in Deutschland geboren, aber dann irgendwann nach Kanada ausgewandert. Im Alter von 15, glaube ich, hat er gesagt. Und er hält den Vortrag oder seine, er hält das in seiner Muttersprache, die er eigentlich seit Jahren nicht mehr spricht.
Genau, und er tut das so ganz unaufgeregt.
Völlig unaufgeregt, ohne Skript und auch mit ganz viel Güte und ganz viel Wärme. Also mich hat der Abend total bewegt.
Ich fand den auch sehr, sehr schön und sehr bewegend und für mich war der ja besonders passend, weil ich hatte ja in der ganzen Woche dieses Thema auch Achtsamkeit und Resilienz in einem Kundenunternehmen von uns, wo es eben auch immer wieder darum ging, Mensch, ne, ich bewerte Situationen, ich komme in so Stressmomente rein und was mache ich denn da eigentlich gegen? Und insofern war das mit dem Eckhart Tolle natürlich nochmal super, der eine ganz klare Haltung zu hat, ne?
Er hat dann auch immer von sich so Beispiele gegeben. Ich meine, das ist immer so schön, wenn man so durchmeditierten Menschen irgendwie so beim Reden zuhört und dann denkt man sich immer so, ja toll, ne? Dann gibt er so Beispiele irgendwie, wer im Straßenverkehr angeschimpft wird. Wobei ich mich auch gefragt habe, naja, er fährt anscheinend mit 76 noch Auto. Okay, anderes Thema. Aber ich habe das dann so bei mir beobachtet und hatte da auch jetzt gerade auch in jüngster Vergangenheit so das ein oder andere Erlebnis, kann ich gleich vielleicht ein bisschen was von erzählen, wie schwer das ist, tatsächlich irgendwie diesem Bewertungsreflex zu widerstehen oder, ne, und dann redet man über Achtsamkeit und Resilienz und bringt das so bei und es ist einfach unfassbar schwer.
Ja, es ist schwer, weil ich glaube, du sagst Bewertungsreflex, wann passiert das? Es passiert ja meistens dann, wenn man überrascht wird in irgendeiner Situation, die man vielleicht vorher nicht kalkuliert hat, da kommt irgendwas und dann schüttelt es dich so und dann springt, ne, wir erinnern uns an den Tiger, dieses alte Stammhirnmuster an, ne, Flucht, Kampf, Todstellen, so und zack bist du halt irgendwie nicht mehr in der Ratio oder vergisst auch irgendwelche Instrumente, die du gelernt hast oder Meditationstechniken und bist auf einmal geschüttelt, ne, voller Emotionen und kommst da nicht mehr raus, ja. Aber ich glaube, das ist menschlich.
Ja, absolut menschlich, ne? Und gerade so dieses Reizreaktionsschema, was da so anspringt, ne? Ich erzähle dann in so Situationen immer, wenn ich Menschen habe, Reizreaktionsschema, weiß ich nicht, Viktor Frankl, ne? Zwischen Reizreaktion liegt ein Raum, in dem wir dann halt unsere Entscheidung treffen und das Wachstum stattfindet oder unsere Freiheit stattfindet und so. Ja, das ist so. Aber wenn du halt wirklich in solchen, ich sag mal, angespannten Situationen bist irgendwie, dann ist das halt mit der Lücke der Achtsamkeit ist halt echt ein Ding, ne?
Und ich glaube, ich würde sogar umformulieren zwischen, es gilt zwischen Reiz und Reaktion aktiv einen Raum zu schaffen. Ich glaube, das ist es, weil ansonsten bist du ja eher wie in der Tierwelt unterwegs, ne? Wenn du zwei Hunde siehst, die sich begegnen, der eine knurrt den anderen an und da triggert irgendwas, ne? Also manchmal siehst du ja Hunde, die dann ganz entspannt vorbeilaufen oder gibt es eine Keilerei. Wir Menschen haben tatsächlich die Möglichkeit, ja, bewusst sozusagen einen Raum zu schaffen. Das heißt ja nicht, dass uns das emotional nicht mehr berührt, aber dass sozusagen wir hinterher nicht in eine verbale Keilerei geraten. Ne? Also liegt da automatisch ein Raum? Hm. Würde ich jetzt mal hirntechnisch sagen, nein. Weil wenn ich etwas als für mich vermeintlich gefährliche Situation definiere, dann läuft halt ein Reaktionsmuster ab. Ne? Da passiert ja automatisch was im Hirn. Da wird Dopamin ausgeschüttet, da wird Noradrenalin ausgeschüttet, da geht der Puls hoch. Ne? Da merkt man irgendwie Aggressionspotenzial, spannen sich die Muskeln an. Das ist aber normal. Das ist ja so witzig, das hat sich ja seit Jahrtausenden nicht verändert. Ne? Hm.
Naja, ich hatte gerade gestern so eine Situation, eigentlich eine Situation, die aus einem sehr unglücklichen Missverständnis entstanden ist.
Magst du teilen?
Ja, und zwar, die Situation war eine Verabschiedungssituation, eine nicht ganz klare Kommunikation und so weiter. Und dann ist eine andere Situation eingetreten und so. Und ich habe bei mir tatsächlich, ich bin einfach in der Situation, ich bin total wütend geworden. Also es war einfach eine verdrahtete automatische Reaktion. Mit ein bisschen mehr Abstand kann ich vielleicht erkennen, was sich da so abgebildet hat. Aber so im Großen und Ganzen irgendwie war mir das in der Situation nicht möglich, irgendwie an eine, wie soll man sagen, eine reflektierte, achtsame und eine reflektierte und achtsame Reaktion heranzukommen, was in dem Moment passiert ist. Ich bin halt mit der Person, mit der dieses Missverständnis entstanden ist, irgendwie total aus dem Kontakt gegangen. Mhm. Und es hat sich halt irgendwie ein handfester Konflikt entwickelt. Mhm. Weil es ganz einfach mir nicht möglich war, ich sag mal, in dieser Situation, ich sag mal, achtsam und behutsam oder reflektiert irgendwie mit der Situation umzugehen. Also wirklich Reizreaktionsschema hart verdrahtet und dann auf einmal, zack, beginnt das Drama. Im Großen und Ganzen hat es dann nachher dann doch noch funktioniert, also sich so wieder anzunähern und halt wieder in den Kontakt zu kommen und aber auch da so über dieses Reden, also in der Situation oder nah an der Situation irgendwie, was ist da eigentlich passiert oder was ist da eigentlich vorgefallen, ist nicht so richtig gelungen. Und ich habe da gestern noch und heute auch viel drüber nachgedacht. Ich bin ja eher so der Denker. Und viel drüber nachgedacht und habe halt so gemerkt, naja, also es gibt halt, Ich arbeite ja immer ganz gerne hier Eisbergmodell, ne? Also für die Hörerschaft da draußen, ob euch das, ich weiß nicht, ob euch das bekannt ist, Eisbergmodell, man sieht ja immer nur an der Oberfläche ein Siebtel der Persönlichkeit, ne? Also das ist halt irgendwie Verhalten oder Auftreten im Allgemeinen, welche Sprache benutzen wir und dann geht es halt unterm Eisberg los. Also ich habe halt keine Ahnung, was unter der Wasseroberfläche passiert. Mhm. Also erstens bei der anderen Person nicht, weil ich halt, ich weiß nicht, erst so, Ebene, ich weiß nicht, welche Fähigkeiten die Person hat, dann geht es um Gedanken, Gefühle, Emotionen, weiß ich auch nicht, was in der anderen Person vorgeht, ich kenne nicht die Werte und Glaubenssätze, ich weiß nicht, was für Erfahrungen diese Person gemacht hat, welche Bedürfnisse sie vielleicht hat, was ist die Vision, die Mission im Leben und so weiter oder die Identität, also alles das, was unter der Wasseroberfläche ist, ist mir nicht bekannt. Hm. Und dann stoßen ja so Eisberge, stoßen, nicht Wasseroberfläche. Dann stoßen ja so Eisberge immer unter der Wasseroberfläche aneinander. Mhm. Also ich sehe ein Verhalten oder ich sehe irgendetwas im Außen und bei mir wird unter der Wasseroberfläche irgendwo der Knopf gedrückt.
Ja.
Und mir ist mal so bewusst geworden, also bei mir, ich bin ja eher so der Denktyp, ne? Also bei mir ist halt so eine Reizreaktionskette, die sich da in Gang setzt, ist halt Gedanken, Emotionen, Gefühle. Das kann bei einer anderen Person ganz anders sein, die zum Beispiel eher auf der Gefühlsebene den Trigger hat und dann die Gedanken irgendwie losrennen und dann halt irgendwie Emotionen passieren. Und da das ja eigentlich unter der Wasseroberfläche passiert, ist halt immer, wenn die Emotionen über die Wasser, also wenn die richtig heftig sind, dann kommen die halt über die Wasseroberfläche und dann sehe ich auf einmal ein Verhalten oder ich sehe auf einmal, wie die andere Person reagiert. Und dann ist das ja immer so eine, nicht immer, aber dann ist es ja oft so eine liegende Acht. Ne? Dann drückt man, dann ist es halt ein Druckpunkt, der unter der Wasseroberfläche gedrückt wird. Das kommt nach oben, wird zu einem Verhalten. Das drückt bei der anderen Person wieder irgendwie einen Knopf unter der Wasseroberfläche. Das kommt wieder an die Ober- ne? Oder, und dann entwickelt sich halt so eine liegende Acht. Und dann geht man so und dann beginnt so dieser Tanz des Dramas.
Genau.
So.
Ja, er kann beginnen. Oder aber man unterbricht ihn.
Ja, und das ist halt, wie gesagt, in so hart verdrahteten Situationen ist das halt maximal schwierig, ne? Macht der Gedanken.
Ja, es ist maximal schwierig, aber es ist lösbar. Und ich arbeite da gerne mit meinen Gruppen, wenn die auch solche Themen haben, tatsächlich immer gerne mit diesem ganz, ganz einfachen Modell nach dem Albert Ellis, heißt er wohl. Der sagt, okay, guck mal A, B, C. A steht für Auslöser. Also was passiert da gerade? Ne, was sagt derjenige? Was erlebe ich bei jemandem gegenüber? Dann B für Bewertung. Also was mache ich da draus? Da sind wir beim Thema Gedanken. Ne? Da spielt natürlich alles das, was ich unter der Wasseroberfläche als Eisberg mitbringe, halt rein. Und C oder K, müsste es im Deutschen sein, ist dann, was ist die Konsequenz daraus? Also was macht das mit meinen Emotionen? Ne? Also jetzt mal an deinem Beispiel, Auslöser, Verabschiedungsszene. So, da passiert ja hinterher dann, also das ist jetzt erstmal so. Ne? Da passiert eine Emotion und B, die Bewertung darauf ist dann was? Derjenige mag mich nicht oder irgendwas anderes ist wichtiger oder was auch immer. Und C als Konsequenz, man fühlt sich dann hinterher immer nur noch schlechter. So, wenn man dann diesen Gedanken, ohne sozusagen den anderen wirklich zu verstehen, warum er was gemacht hat oder wie die Situation halt war, das potenziert sich dann. Also ich glaube, dass das kurz da sein darf, das ist okay. Ne? Eine Emotion, wir sind ja auch emotionale Typen und Wesen. Aber was macht das dann hinterher? Also was mache ich mit diesen Gefühlen oder Emotionen, die da halt hochkommen? Befeuere ich die weiter mit sozusagen irgendwelchen Dingen, die ich in dem Moment gar nicht einschätzen kann? Oder gebe ich mir vielleicht auch den Raum, und da haben wir es beim Raum, ne? Gebe ich mir den Raum, das auch anders zu bewerten, anders zu denken, um dann nicht mehr ganz emotional in diese Situation reinzugehen? Weil es hat ja einen Effekt, ne? Wenn ich mit einer Bewertung auf irgendwas raufgehe und mich immer wieder drehe und meine eigenen Glaubenssätze oder Situationen oder Erfahrungen da zulasse, ohne meinen Realitätscheck zu machen, dann lande ich natürlich immer in demselben Drama, ne?
Ja, und ich glaube, in der Situation ist es halt auch, also es hat mir auch gestern in der Situation und auch heute Morgen nochmal in der Situation sehr geholfen, auch da, wie soll ich sagen, so ein bisschen liebevoll mit sich selber umzugehen irgendwie, genau. Und dann halt einfach mal so hinzuschauen und zu sagen, ja okay, die Situation, die war echt doof, aber klar, und da gehören dann ja auch immer zwei Menschen dazu, ne? Also wenn man dann halt irgendwie auch gegenseitig nochmal irgendwie sich da befeuert oder so, ne? Also der Schlüssel liegt ja darin, irgendwie auch den Schritt zurückzunehmen und dann halt den Schritt zurückzunehmen und sich dann selber zu beobachten. Und da sind wir ja wieder bei der Macht der Gedanken, ne? Also sich selber halt irgendwo da reinzubringen, den Abstand da reinzukriegen und selber eine Lücke da reinzuschieben und aus diesem Reizreaktionsding irgendwo auszusteigen und vielleicht auch mal zu gucken, und das gelingt dann eher so ein bisschen mit ein bisschen mehr Abstand. In der Situation selber funktioniert das nicht so gut, wenn das Drama halt wirklich akut ist, aber so mit ein bisschen mehr Abstand und ein bisschen mehr Selbstbeobachtung und da hat mir dann wirklich nochmal auch das Denken oder das Zurückholen des Vortrages, den wir da gehört haben von Eckhart Tolle, auch nochmal so dabei geholfen, weil Gedanken sind halt schon, wie gesagt, unser Thema heute, Macht der Gedanken. Also Gedanken sind halt schon auch ein machtvolles Instrument, ne?
Ja, total. Und das erinnert mich gerade nochmal an ein Gespräch, was ich mit der Petra Weber hatte, die ja auch unsere Kooperationspartnerin ist, die gesagt hat, es gibt so Rechtshirner und Linkshirner. Und die eine Sorte sind die im Konflikt, die tatsächlich in die Interaktion müssen, darüber reden wollen, ne, wenn sowas entstanden ist. Und die anderen sind aber vom Prinzip her, und das ist sozusagen in der Hirnstruktur auch mit verankert, das sind die erstmal zurückgehen und erstmal sozusagen mit ihren Emotionen zurechtkommen müssen. Und wenn du dann zwei Leute hast, wo der eine sozusagen derjenige ist, der bei so einem emotionalen Auslöser das klären möchte und der andere aber erstmal Ruhe braucht, auch das gibt's ja, ne, im Sinne von, wie löst man so einen Konflikt, das muss ich wissen, wie tickt der andere, weil ansonsten ist da auch Konflikt vorprogrammiert, ne, weil der eine braucht erstmal Abstand und der andere kann es aber gar nicht ertragen, muss es erstmal klären und da ist dann am Ende auch wieder Kommunikation nach dem Ereignis ganz wichtig, ne? Im Sinne von, Mensch, wir reden mal drüber. So, aber dann zu einem Zeitpunkt, der für beide in Ordnung ist, ne?
Ich denke da so gerade drüber nach und frage mich so die, ja, Rechtshirner, Linkshirner, da kann ich was mit anfangen. Mitunter weiß man das ja irgendwie voneinander gar nicht. Genau. Oder man, und da sind wir wieder bei Eisberg, ne? Das ist Eisberg irgendwo so ganz unten auf der Erfahrungsebene, weil wie ich Konflikte löse, habe ich ja irgendwann mal gelernt in meiner Vergangenheit oder in meiner Jugend oder Kindheit oder habe mir das irgendwo anders abgeguckt oder habe davon irgendwie gedacht, ja, das ist eine gute Strategie, so mache ich das mal. Aber da muss ich ja auch erstmal eine hinreichende Selbstreflexion haben. Ich sage dazu immer ganz gerne, die unbequemste Art der Fortbewegung ist das In-sich-Gehen. das muss man ja auch erstmal wissen, ne? Also wie löse ich eigentlich Konflikte oder wie kann ich mit solchen Situationen umgehen, wenn die mir passieren? Oder was ist das eigentlich erlernte Muster und was ist das, was jetzt in dieser Situation vielleicht am hilfreichsten wäre?
Ja, klar. Also eine Selbstreflexion setzt das tatsächlich auch voraus, ne? Also wenn ich das nicht klar habe, wie ich reagiere oder wenn ich mich nicht dabei ertappe, dass ich in diese alten Muster, Stichwort erlerntes Konfliktmuster, halt auch reingehe, dann habe ich natürlich auch keine Chance, das zu ändern. Dann wundere ich mich, warum die Dinge immer wieder denselben dramatischen Verlauf nehmen, ne? Aber
was mich jetzt auf einen ganz anderen Gedanken bringt, unser Podcast Die Macht der Gedanken, es kann ja auch ganz anders sein. Also es kann ja auch die Macht der Gedanken, die kann man ja einmal, wie soll ich sagen, kann man ja einmal rückwärts gerichtet sich beleuchten und mal so gucken, ja, was ist eigentlich so in der Vergangenheit passiert, was bringt mich hier hin und so weiter. Und ich rede ja immer gerne Sören Kierkegaard irgendwie rückwärts verstehen, vorwärts gestalten. Man kann ja aber auch die Macht der Gedanken als Instrument nutzen, im Sinne eines, okay, welche erwünschte Zukunft möchte ich eigentlich erschaffen? Ne, weil da bin ich halt wieder in der Kreation oder bin ich halt wieder in der Lösung oder in der positiven Entwicklung.
Absolut. Also das Irre an der Geschichte ist ja, das Hirn kann tatsächlich zwischen Realität und deinen Gedanken nicht unterscheiden. Es gibt ja diese hübschen Experimente, ich habe es ja neulich noch im Seminar gemacht. Stell dir mal vor, du isst gerade eine Zitrone oder beißt in eine Zitrone rein. Passiert da was bei dir?
Nee, jetzt gar nicht.
Okay, bei meinen Teilnehmern war das tatsächlich so, dass die auf einmal Speichelfluss,
ja, weiß,
ne, die bekommen dann einen Speichelfluss und haben das Gefühl so, okay. Oder andersrum, das funktioniert natürlich, das war jetzt kein Positivbeispiel, aber denk doch mal an eine Situation, die total schön war. Also irgendeine Urlaubssituation oder irgendwie eine harmonische Situation. Wenn man sich da mal kurz einen Moment Zeit nimmt und sich da reindenkt, auch da passiert was mit dem Körper. So. Und die Macht der Gedanken, Macht kommt ja von Machen, ne? Also ich habe eine bewusste Möglichkeit, das zu steuern, sobald ich mich ertappe. Also wenn ich in so einer Situation bin, wie du sie beschrieben hast beispielsweise, und ich habe da eine Bewertung drauf, so eine Negativbewertung drauf, im Sinne von, okay, da geht jemand aus dem Kontakt mit mir und es fühlt sich nicht gut an, dann fühlt man sich als Konsequenz auch nicht gut. Aber man könnte ja hingehen, ne, machen positiv, okay, da gab es einen Grund für und das wird sich schon wieder richten und ne, es hat sich in den letzten Wochen oder wie auch immer wieder gut dargestellt und schon fühlt sich das ganz anders an und dann schaffe ich mir eben auch diesen Raum. So, und in beide Richtungen tatsächlich, ne, die Macht der Gedanken zu erkennen, das finde ich einfach, ich finde es echt ein schönes Instrument. Also ich meine, ne?
Ja, und es ist tatsächlich wirklich so, wie du sagst, ne? Also ich kann natürlich, im etablierten Reizreaktionsschema oder in meinen etablierten Reizreaktionsmustern verharren, aber dann findet halt auch irgendwie keine Entwicklung statt. Und erst dann, wenn ich merke, so, oh, Moment mal eben, und da bin ich wieder bei diesem, auch dieser Selbstreflexion und das Erkennen des normalen Musters, wenn ich in dem Moment bemerke, eigentlich wäre mein normales Reaktionsmuster so, aber ich mache jetzt mal was anderes, dann auf einmal irgendwie vernetzen sich ja irgendwie die Neuronen wieder ganz anders und der Körper merkt, aha, guck mal, geht auch so, ne? Also es kann auch anders sein. es muss ja nicht immer das etablierte Muster sein, weil sonst, sonst drehe ich mich ja irgendwie im Kreis.
Ja, und das ist natürlich auch das, was am Ende an dieser guten alten Glaubenssatzarbeit so schön dran ist, ne? Also Glaubenssätze, da haben wir es ja schon, ne? Ein Satz ist ja etwas, was ich mir auch selber erzähle, eine Geschichte, die ich vielleicht so erlebt habe, ne? Aber wenn ich daran nicht arbeite und nicht versuche, mir diese Geschichte anders zu erzählen, im Sinne vielleicht auch eines positiven Ausblickes, dann bleibe ich in diesen alten Dingen verhaftet. So. Aber wir haben halt alle die Chance und die Wahl, und das finde ich so großartig tatsächlich, wenn wir uns dabei ertappen und eine Bereitschaft haben, ja, ich möchte einfach auch mir neue Möglichkeiten erschaffen, um mit Situationen umzugehen, dann kann ich diesen Glaubenssatz verändern. Mhm. Das ist nicht mehr eben so gemacht, ne? Weil so ein Glaubenssatz ist ja über, keine Ahnung, 10, 20, 30, 40, bei mir jetzt über 50 Jahre vielleicht verankert. However, es geht. Und das finde ich eben so spannend. Und das ist tatsächlich neurowissenschaftlich auch bewiesen, weil das, was ich denke, das hat einen Effekt auf meinen Körper, und zwar biochemisch. Was glaubst du, wie viele Gedanken es braucht, um den IGA-Spiegel negativ zu senken?
Oh, ich habe keine Ahnung. Ich weiß noch nicht mal, was ein IGA-Spiegel ist.
Das ist so ein, ich hätte fast gesagt KPI, aber es kommt ja aus der Wirtschaft, so ein Indikator, um tatsächlich auch die Funktion des Immunsystems zu bewerten. Mhm. Was meinst du? Schätz mal. Wie viele negative Gedanken, dass der negativ messbar beeinflusst ist? Schätz.
3.
Du bist gut, es sind nur 2.
Es sind nur zwei.
2 negative Gedanken, und ich kann es tatsächlich auch im Körper messen, dass mir das nicht gut tut, weil ich einfach dann nicht mehr so eine Abwehr habe. Und ne, das ist schon, wenn das schon auf körperlicher Ebene erlebbar ist, wie ist das dann wohl emotional tatsächlich?
Und aber auch gibt es ja auch das Gegenteil mit nicht nur die negativen Gedanken. Ich bin ja ein großer Freund von, beziehungsweise er ist nicht mein Freund, aber Joe Dispenza, der halt auch, und das ist ja auch wieder wissenschaftlich belegt, halt, dass diese, ich sag mal, auch die Kraft der positiven Gedanken, ne? Und da geht es ja halt immer irgendwie auch um dieses Vorwärtsgestalten, dieses mach dir ein Bild von der Zukunft und stell dir das vor und lade das richtig emotional auf und so weiter. Das macht ja auch was, ne? Also diese positiven Gedanken, die halt irgendwie einen Raum öffnen für Entwicklung, für, ne? Und dann zieht auf einmal das Unterbewusste irgendwie in diese Richtung und so weiter. Das geht ja auch andersrum genauso.
Ja, genau. So, dann haben wir es wieder, ne? Du kannst es wie mit dem Auto. Du kannst mit dem Auto jemanden überfahren, aber du kannst auch mit einem Auto jemanden sozusagen ins Krankenhaus bringen. Also ich meine, das ein und dasselbe
Schöne Urlaubsreisen machen,
genau. Ja. So, also das ein und dasselbe Vehikel, Stichwort Gedanke, kannst es aber so oder so aufladen, ne? Und weil du gerade sagst, auch noch positive Vorstellungen. Ich glaube, was wirklich wichtig ist, ist nicht nur irgendeinen Satz zu denken, sondern tatsächlich, du hast gerade gesagt, emotional aufzuladen. Ne? Mhm. Das halt also auch wirklich möglich, sich ja mit allen Sinnen vorzustellen. Ne? Also wie würde sich das anfühlen, wie würde das aussehen, wie würde das riechen, wenn sozusagen ich die Vorstellung sich umsetzen würde in der Zukunft. Ne? Und das ist ein riesen Potenzial für uns alle dahinter. Mhm. Ne? Ich habe halt die Wahl, auf was gucke ich, auch im Alltag. Und dann sind wir wieder beim Thema Achtsamkeit und Resilienz. Ich kann, wenn ich möchte, mich jeden Tag mit negativen Nachrichten, ne, selber füttern und meinen Fokus, und das ist leider auch so, sagt der Professor Busch auch, ne, das ist wissenschaftlich erwiesen, dass unser Gehirn eher sozusagen auf die negativen Dinge guckt als auf die positiven. So, und dann kann ich mich damit immer füttern und wundere mich hinterher, warum es mir nicht gut geht. Oder aber ich suche mir auch im Alltag bewusst die Dinge, die Themen, ne? Stichwort auch Gedanken, bei denen ich am Ende positive Gedanken haben kann. Mhm. Und das ist dann nicht ignorant, das habe ich neulich noch im Seminar gehört, dass jemand gesagt hat, so, ich höre seit fast 2 Jahren kaum noch Nachrichten, und ich denke, ja, wenn dir das nicht gut tut, weil du danach zusammenbrichst und dir es energetisch nicht gut geht, dann ist es doch eine gute Entscheidung, das nicht zu tun und sich bewusst mit Dingen auseinanderzusetzen, ja, die einfach positive Gefühle auch machen, weil nur dann bin ich in meiner Kraft und kann ja halt auch in die Wirksamkeit gehen. Ne?
Ja, absolut. Und da bin ich auch wieder bei einem meiner Lieblingsthemen, die ich auch in meinen Workshops und den Seminaren so mache, ist das Thema Lösungsfokussierung. Mhm. Ne? Also auch das ist ja wieder irgendwie rückwärts verstehen, vorwärts gestalten. Aber wie oft haben wir das in Unternehmen in so Teamsituationen, wo du halt irgendwie immer rückwärts gerichtet, Problemanalyse und dann gehst du halt rein und dann werden Schuldige gesucht und dann gibt es Anschuldigungen und dann gibt es Verteidigung und dann gibt es halt anklagende Erklärungen und so weiter und so weiter. Ne? Dann gibt es irgendwie dieses und diese Spirale, die geht ja immer so abwärts. Ne? Es zieht einfach runter.
Ja.
Und Lösungsfokussierung geht, macht einfach, ne, also ist ja nicht so, dass wir die Probleme ignorieren würden oder sowas, sondern wir sagen ganz einfach sowas wie, naja, mal angenommen, das Problem wäre nicht da, wie wäre es denn dann?
Genau.
Ne, und Problemsprache schafft Probleme und Lösungssprache schafft Lösungen.
Es ist so witzig, dass du das sagst. Ich habe ja früher mal im Vertrieb gearbeitet. Da gab es ja regelmäßig diese Vertriebsmeetings. Du bekommst ja im Vertrieb immer so ein Ziel, was du erreichen sollst als Organisation. Das wird ja runtergebrochen auf jeden einzelnen Vertriebsmitarbeiter. Und dann war das immer direkt am Anfang dieses, okay, was ist eigentlich die Planzahl? Wo stehen wir denn eigentlich year to date? Oft ist da ja ein Gap. Mhm. Ist ja so, ne? Weil die sind ja auch meistens so hoch gesteckt. Und dann guckt man halt, warum das nicht passiert ist, statt mal zu gucken, okay, was haben wir denn schon?
Mhm.
Ne? Und was können wir noch mehr von diesem Guten machen, damit es besser wird? Weil die Stimmung, die ist nicht toll, wenn du immer nur Gap vorgespiegelt
natürlich.
Kriegst.
Natürlich. Und es ist ja auch immer so, ne, wenn was nicht funktioniert oder wenn was nicht funktioniert, mach was anderes und wenn was gut funktioniert, mach mehr davon.
Genau.
Also es ist eine ganz einfache, so eine Haltungsgeschichte. Aber wir plaudern hier so vor uns hin und ich habe auch sämtliches Zeitgefühl verloren. Aber was können wir denn jetzt so als Conclusio mal so zum Thema Macht der Gedanken? Was wären so deine abschließenden Worte?
Meine abschließenden Worte. Also ich glaube, sich erstmal dabei zu ertappen, wenn eine Situation entsteht, wie bewerte ich die? Also manchmal haben wir auch so Gedanken, so Automatismen, aber sich dazu ertappt man zu sagen, Mensch, ne, ist das wirklich richtig? Ist das realistisch, was ich da gerade denke? Muss es wirklich so sein? Auch selbst wenn es ein Erfahrungswert ist, aber habe ich nicht die Möglichkeiten, so sich dabei zu ertappen? Also zu gucken, wie bewerte ich die Situation? Und wenn ich sie dann schon analysiert habe und schon sehe, okay, das ist die Situation, auch mal sich die Chance zu geben, kann ich sie auch anders sehen? Also kann ich nicht aus einer Situation eine positive Bewertung machen, die mir auch vielleicht mehr Freiheit für meine, in Anführungsstrichen, positiven Emotionen gibt, ne? Dass es vielleicht gar nicht so ist. So, und mich dabei mal zu beobachten, tatsächlich, wirklich bewusst, ich glaube, das ist der Schlüssel, ne? Bewusst sozusagen durch den Alltag zu gehen und wirklich mal zu gucken, diese ganzen Stressoren, die ich ständig habe, sind die wirklich so belastend oder müssen die so belastend sein oder kann ich die auch anders bewerten? Ich glaube, es ist ein Riesenschlüssel. Also ich finde dieses ABC-Modell, Auslöser, Bewertung, die alte Bewertung zu gucken, eine neue draufzuschalten und dann tatsächlich mal zu beobachten, was macht das mit meinen Emotionen, ich finde es eine super Konsequenz oder eine super Möglichkeit, sagen wir mal so. Und für dich?
Ja, bei mir ist es halt auch so ein, ich denke gerade irgendwie an auch den von mir sehr verehrten Heinz Erhardt, der mal gesagt hat, glauben Sie nicht alles, was Sie denken.
Ja, genau.
Und ich tatsächlich bemerke bei mir, dass ich habe ja eben gesagt, die unbequemste Art der Fortbewegung ist das in sich gehen, aber da liegt so viel drin. Ich habe eben Eisbergmodell erklärt, ne? Also welche verschiedenen Schichten man da so hat. Und der Eisberg ist für mich immer so dieses Sinnbild für Persönlichkeit, also auch Persönlichkeit mit großem Ich in der Mitte geschrieben und ein Schlüssel zu mehr Selbstbewusstsein, also auch in drei Worten, Selbstbewusstsein, also sich seiner Selbstbewusstsein. Und ich glaube, wenn man das tut, dann merkt man tatsächlich, also nochmal so abschließend, dieses Macht der Gedanken, dass da wirklich, wirklich deutliche Fußangeln lauern können, aber auch unglaublich viel Potenzial, um Dinge einfach anders zu machen und damit halt irgendwie so einen Wachstumsraum aufzumachen. Und da bin ich, ich bin da auch, wie soll ich sagen, dankbar für, das zu erleben. Manchmal ist es so ein bisschen aua, tut auch wirklich weh, aber halt so rückblickend auf so Situationen draufzuschauen und auch zu gucken, okay, was ist denn so als Lerngeschenk in dieser Situation für mich drin und was kann ich nächstes Mal anders machen?
Naja, und das führt mich noch zu einem Gedanken, einem letzten. Wenn ich denn mich dabei ertappe, in diesen Gedankenschleifen zu sein, wie komme ich da raus? Seinen Sinnen lauschen, ne? das hatten wir beim letzten, beim ersten Podcast, wir haben ja als Mensch nicht nur unsere Gedanken, sondern wir haben unsere Sinne. Und wenn ich mich wirklich auf das fokussiere, was ich gerade fühle, was ich gerade schmecke, was ich gerade sehe, oder Beispiel Atmung, ist ja das, was der Eckhart Tolle auch immer gesagt hat, je mehr ich mich auf meine Sinne konzentriere, desto weniger sind meine Gedanken präsent und auch darüber schaffe ich wieder Raum. Ne? Also sich bewusst sein, sich seiner bewusst werden, was denke ich gerade, aber da auch raus zu können.
Ja, da haben wir schon wieder
viel gedacht.
Haben wir schon wieder ordentlich was produziert hier. Ich hoffe, das war für die Hörerschaft da draußen auch hilfreich. Also wir haben das ABC-Modell besprochen, wir haben das Eisbergmodell besprochen, wir haben über Eckhart Tolle gesprochen, wir haben
die Neurowissenschaften gestritten.
Neurowissenschaften gedreht, Heinz Erhard zitiert. Also mehr geht eigentlich nicht, oder? Außer jetzt noch ein bisschen schönes Wetter genießen.
Ich finde auch. Das ist übrigens auch achtsam und resilient.
Dann gehen wir, glaube ich, jetzt mal ein bisschen achtsam das schöne Herbstwetter genießen. Senden einen ganz lieben Gruß nach draußen und sagen einfach, haben wir schon eine Idee für nächstes Thema? Oder machen wir das so aus dem... Ich glaube, das nächste Thema... Wir
emotionale
gucken,
Intelligenz hatten wir.
Emotionale Intelligenz genau. Hatten wir gesagt, ne? Weil genau diese Brücke zwischen Achtsamkeit, Resilienz, irgendwie Gedanken und so weiter, emotionale Intelligenz, Selbstwahrnehmung und so. Aber das kommt dann irgendwann beim nächsten Mal.
Und schon ganz bald.
Ganz bald.
Okay.
Bis dahin eine gute Zeit. Liebe Grüße aus dem Schloss. Der Podcast Schlossgeflüster ist eine Gemeinschaftsproduktion von Ute Anna Sendig
und Joachim Noff, eure Partner für Organisations- und Persönlichkeitsentwicklung. Mehr findet ihr auch unter www.jetzt-consulting.de
oder unter www.zup-consulting.com.